Herzlich willkommen bei Nuviso Studio Talk und ich bin wirklich froh, dass wir endlich mal wieder im Studio sitzen nach all der langen Corona-Heimarbeit. Dominik Görlitz ist mein Gast. Hallo Dominik, schön,
Hallo,
dass du bei mir bist.
Ja, schön mal wieder auf Reisen gehen zu dürfen.
Ja, ich überlege gerade, ob du dich von unserem Studio-Hintergrund mit deinem T-Shirt überhaupt noch erkennbar bist. Du bist hier sozusagen in Tarnung. Aber nein, wie gesagt, schön, dass du da bist. Wir wollen heute versuchen, mal nicht über Corona zu sprechen, mal gucken, wie gut uns das gelingt. Du bist hier, um dein neuestes Buchprojekt vorzustellen und damit auch sozusagen den Abschluss eines sehr, sehr langen Kapitels.
Richtig. Also wie die Überschrift schon sagt, im Argonautenkielwasser einerseits, aber auch auf der Suche nach dem Eisen der Pharaonen habe ich dieses taschenbuchartige kleine Werk verfasst, um mal auf 64 A3 Seiten die wahre Geschichte noch ausführlicher zu erzählen und insbesondere meine letzte Expedition Abora 4, man sieht das ja auch auf der Karte so ein bisschen eingeblendet, vom Schwarzen Meer durch den Bosporus über die Ägäis bis eben über Santorin nach Kasch, ging ja auch darum, den Abschluss des Cheops-Projektes zu finden, weil in einem Punkt haben die Ägyptologen recht, es gibt keine Eisenschlacken oder jegliche Verhüttungsspuren im Alten Reich, auch nicht im Mittleren Reich. Und das heißt also, wenn die Ägypter dieses Eisen vermeintlich genutzt haben, dann musste es von außen importiert werden. Und das war eben auch fantastisch zu erleben, wie wir also dann mit unseren Archäologen in Troja, aber auch in Patara eben noch weitere Quellen erschlossen haben, wo mir im Interview Professor Rüstem Aslan in Troja sagte, Dominik, natürlich hat der Herodot recht, hättest du mich doch mal gefragt. Wir haben außer Troja 1 in allen Grabungsschichten Eisenreste und natürlich sind hier Leute vorbeigekommen, die auch mit Eisen gehandelt haben, sonst wären die Funde nicht da. Punkt, Ende.
Dieses Buch nimmt uns mit auf eine Reise, die viele Jahre angedauert hat. Im Prolog geht es mit dem Abora-Projekt los, was sozusagen erstmal den Weg zu dem eigentlichen Inhalt dieses Buches geebnet hat. Nimm uns doch mal auf einen Schnelldurchlauf dieser Reise mit, beginnend mit deinen Abora-Forschungen bis zum Fazit dieser ja wirklich spektakulären neuen Erkenntnisse, muss man sagen.
Ja, im Grunde genommen habe ich über Abora 3 bewusst kein Buch geschrieben, weil ich eigentlich auch dieses Thema mit Abora 4 verbinden wollte. Der Prolog beginnt eben bei der Sturmfahrt über den Nordatlantik und was eben das Wesentliche war, das ist ein bisschen der Berichterstattung bei Abora 3 hinten runtergefallen. Klar, wir hatten den Heckabbruch auf der Position der Titanic, wo wir also einen Tag später 3 Tage Sturm erhielten. Aber der entscheidende Punkt war, es war nicht das Ziel bei Abora 3 von New York nach Spanien zu segeln, sondern dem Golfstrom zu folgen. Und wir haben es eben geschafft, 3-mal aus den Wirbeln des Golfstroms herauszusegeln. Und damit öffne ich quasi das Tor zur Welt mit diesem Atlantikprojekt. Und es war ja geplant, vor der Finanzkrise 2008, 2009 mit einer neuen Abora 4 den Atlantik zu befahren. Und das ist eben aus wirtschaftlichen Gründen schon damals nicht möglich geworden. Warum ich dann ja mit Stefan Erdmann 2013 auch das Cheops-Projekt gemacht habe, wo wir völlig unerwartet auf dem linken Fuß quasi überrascht wurden, dass wir an der Decke der Königskammer die Reste von Eisenoxid, sprich Magnetit, finden. Und die Recherchen haben mich von A nach B nach C am Ende an den Kaukasus geführt, wo ich mit Hilfe russischer Historiker den Tipp bekam, dass man eben da schon zu Sowjetzeiten die Reste von Eisen gemacht hat, was ziemlich genau in die Zeit von Cheops datierte. Und noch spannender war, dass mir dann armenische Historiker Daten gaben, was auch im Buch beschrieben ist, dass man dort nicht nur die Reste von Eisenschlacken gefunden hat, die also ins 3. Jahrtausend datieren. Man hat auch ein Observatorium gefunden, wo der Sirius der Kalenderstern war. Und dieser Sirius ist eigentlich mit seinen 3 Jahreszeiten, also der Aufstieg sind 120 Tage, der Abstieg des Sirius sind 120 Tage, die Nichtsichtbarkeit sind 120 Tage, macht zusammen 360 Tage, also fast ein Jahr. Und im Unterschied zu unserem modernen Kalender, der von den Babyloniern abgeleitet ist, wo wir also 4 Jahreszeiten haben, haben die Ägypter nur 3 Jahreszeiten. Und genau das sieht Professor Elmar Parmensian, mein Armenisch ist nicht ganz so gut, ich muss mich entschuldigen, als Hinweis, dass also hier für die Präsenz der Ägypter in Metsamor, wo man eben auch die Eisenschlangen gefunden hat. Und das Ganze habe ich in dem Buch auch thematisiert. Ich habe selber kurz vor Abschluss meiner Doktorarbeit noch Kontakt zu englischen Ägyptologen bekommen. Die haben also in Oberägypten, da wo meine Seitenschwertdarstellungen her sind, die ältesten künstlich mumifizierten menschlichen Körper ausgegraben. Der englische Archäologe war der Meinung, das müsste ein Seefahrer gewesen sein, weil er mit Pflanzen aus Indien und aus dem Kaukasus mumifiziert war. Und das in der Mitte des 4. Jahrtausend vor Christus. Also dieser Negade 2 Fund, so müsste man es eigentlich richtig wissenschaftlich beschreiben, datiert also um 3500 vor Christus. Und da waren also Pflanzen und andere Harze verarbeitet, die von anderen Kontinenten stammten, gar nicht von Afrika. Und das zeigt eigentlich an, dass die Kontakte auch in den Kaukasus viel älter und viel weitreichender waren. Und das hat sich letzten Endes in den Jahren nach dem eigentlichen Cheops-Projekt alles subsumiert. Und jetzt haben wir noch einen vierten Punkt dazu bekommen, auch das ist im Buch drin. Du bist gerade dabei, bei den Zinnbronzen der Auniatitzer, was ich noch nie gehört hatte, allein das Wort, bis ich das richtig aussprechen konnte, Auniatitzer-Kultur, benannt nach einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Prag. Dieser Ort wurde schon 1908 ausgegraben, heute ist er von Prag umschlossen natürlich, es ist ein Stadtteil von Prag. Dort hat man die älteste Bronzekultur Mitteleuropas entdeckt. Diese Leute datieren fast mit Cheops, sind ein bisschen jünger. Und zwar ist die Auniatitzer-Kultur die Vereinigung von den Glockenbecherleuten aus Westeuropa und den Schnurkeramikern aus dem Balkan. Die treffen sich in der Mitte Europas und bringen quasi eine neue Kultur auf die Beine. Und zwar produzieren die noch im 3. Jahrtausend vor Christus hier in der Mitte Europas, in Deutschland, insbesondere in Mitteldeutschland, die ältesten Zinnbronzen Europas oder Mitteuropas. Und das ist eben, was den Herodot, dem ich ja schon seit vielen Jahren folge, ein weiteres Mal verifiziert, weil es ist kein geringerer als Herodot, der nicht nur über das Eisen der Pharaonen spricht und dass diese edlen Rohstoffe möglicherweise aus dem Schwarzen Meer gekommen sind, sondern er sagt eben auch, dass der Zinn nicht aus England stammt, wie alle Archäologen heute noch behaupten, dass Cornwall, also auch wo Stonehenge heute ist, da wäre das Urzentrum, das Zinnbronzeabbau, also der Zinnbronzen her. Nee, Herodot ist es, der dem widerspricht schon in der Antike. Meine Scouts konnten nichts zu England herausfinden. Meine Scouts haben in Erfahrung gebracht, dass der Zinn im Gefolge des Bernsteins vom Baltischen Meer, wie wir heute wissen, sie haben das den großen See nördlich der Alpen, also im Land der Hyperboreer beschrieben. Und von dort ist im Gefolge des Bernsteins auch der Zinn gekommen. Und genau das haben wir quasi mit Abora 4 als kulturelle Ladung auf das Boot gepackt. Einerseits den Transkaukasus mit dem Eisen und dem Balkan und die Auniatitzer-Kultur aus der Mitte Deutschlands, um diese kulturellen Früchte von Bulgarien durch den Bosporus über Troja nach Limnos, wo die Schmiedekunst einst angefangen haben soll, weiter durch die Caldera von Santorin und dann eben bis nach Kasch in Kleinasien zu exportieren. Ja, und das hat gut funktioniert.
Ja, das war
könnte jetzt, man dem folgen? Das war natürlich eine ultra kurz
Zusammenfassung. Man kann dem sicherlich folgen, wenn man die ganzen Fakten schon mal gehört hat, aber da kamen ja jetzt ungefähr 3 neue Fakten auf 10 Sekunden. Ja. Das ist dann natürlich schwer erstmal zu verarbeiten. Zusammengefasst kann man sagen, die Pyramiden hätten durchaus mit Eisen aus dem Erzgebirge gebaut sein können.
Ja, aus dem Erzgebirge wahrscheinlich nicht, obwohl auch das nicht ganz unmöglich scheint, aber das will ich gar nicht jetzt hier behaupten. Nee, man muss es eigentlich anders sagen. Wenn man solche gigantischen Bauwerke wie die großen Pyramiden von Gizeh nimmt, die sind aus keinem kulturellen oder wirtschaftlichen Vakuum heraus entstanden. Bevor die Ägypter in der Lage waren, sowas zusammenzusetzen, haben die also erstmal Vorpyramiden gebaut und natürlich ganz entscheidend, sie haben natürlich gelernt, sich die Materialien verfügbar zu machen, die notwendig sind. So wie wir heute Autos bauen, wo die Materialien aus Portugal, aus England, aus Norwegen kommen, so haben die natürlich ihre ersten Kinderfüße gemacht. Und du hast ja hier dieses Zeitparadoxon der Cheops-Pyramide aufgedeckt, was ich auch im Buch ausführlich beschrieben habe. Diese Technologien sind so rasant gewachsen in der Zeit von der prädynastischen Epoche, ich sag mal 3000 vor Christus, bis in die Mitte des 3. Jahrtausends, dass man einfach sehr schön zeigen kann, wie innovativ diese Leute gewesen sind. Dann bleibt das 3 Generationen erhalten und dann stürzt das wieder in dieselbe Bedeutungslosigkeit wie vorher. Und das zeigt eben an, wie aktuell wir eigentlich bei den Pyramiden von Gizeh sind. Weil ich denke, dass unser Wirtschaftsstandort Europa, ich sage bewusst nicht Deutschland, wahrscheinlich gerade denselben Sturzflug macht, wie wir es auf dieser Karte dargestellt sehen.
Ja, ich erinnere mich, wir haben ja schon einige Filmprojekte zusammen gemacht, schon teilweise über 10 Jahre alt. Und du hast auch immer wieder darauf hingewiesen, wenn wir nicht endlich beginnen, die Vergangenheit zu verstehen, werden wir dieselben Fehler immer und immer wieder machen. Und die Vergangenheit zeigt eben, dass Hochkulturen in eine gewisse Zeit der Dekadenz verfallen. Und dann geht es eben ganz schnell bergab. Und dann ist wirklich erstmal Tabula rasa und es geht von mehr oder weniger von vorne los.
Ich möchte dich gerne korrigieren. Ich habe nicht gesagt, dass wir die Hochkulturen wiederholen, sondern wir wiederholen menschliche Verhaltensweisen, die schon seit 5000 Jahren bei den Ägyptern angelegt sind. Und wir durchbrechen einfach nicht durch diesen gordischen Knoten. Wir wiederholen also damit auch nicht griechische, römische Dekadenz, wie immer gesagt wird. Nein, wir wiederholen die in uns wohnenden Programme. Wenn es Menschen zu gut geht, bricht Wohlstand aus, die Leute werden selbstverliebt, ja, laissez-faire. Das schöne deutsche Wort Not macht es, bringt es auf den Punkt Notwendigkeit, ist genau eigentlich diese altdeutsche Formulierung, dass die Not dich innovativ nach Dingen suchen lässt und eben die Menschen werden dann ab einem gewissen Besitzstand, ab einem gewissen Wohlstandsniveau eben letzten Endes immer wieder auf dasselbe Glatteis geführt, dass man eben nicht die Produktivkräfte pflegt und weiter betreibt, die einen zu dem Punkt gebracht haben. Und das kann man eben an keinem besseren Beispiel ableiten wie an den Pyramiden von Gizeh, weil die Ägypter sind in dieselbe Falle getappt wie danach die Griechen und möglicherweise eben auch jetzt unsere europäische Kultur.
Ein sehr interessanter Aspekt deiner ganzen Forschung, mehr so eher beiläufiger Aspekt, ist die Himmelsscheibe von Nebra. Haben wir auch schon öfter mal thematisiert. Und du gehst da ja nicht ganz konform mit der offiziellen Interpretation. Wo kommt dir diese denn zu kurz?
Ja, zu kurz. Das Problem ist, dass wir allzu sehr neigen, gleiche Meinungen zu propagieren. Und hier geht es aber nicht um Meinungen, es geht um Fakten. Und die Fakten sind nun mal die Himmelsscheibe und nicht, was wir darüber interpretieren. Wir können die Zeit nicht 3600 Jahre zurückdrehen. Für mich sind es zwei Punkte. Das eine sind die kunsthistorischen Interpretationsansätze von Dr. Kai-Helge Wirth, der also da schon seit längerer Zeit unterwegs ist, dass es eben keine reine Nachtdarstellung ist, sondern auch eine Tagdarstellung sein kann. Man kann immer nur sagen, wir interpretieren das so. Das ist der eine Fakt. Und mir ist auch bei der Navigation mit Abora 4 aufgefallen, dass das, was also von den sachsen-anhaltinischen Archäologen, Astronomen immer dargestellt wird, dass es die Plejaden sein müssten, die also 30 Grad über der Ekliptik die Bahn ziehen, wie es auf der Himmelsscheibe dargestellt ist. Zum einen sind mir die Plejaden auf der Scheibe zu weit nördlich dargestellt, weil die Scheibe hat eine Ekliptik. Damit ist Norden und Süden festgelegt. Aber viel entscheidender als die Frage, ob das denn die Plejaden sind oder nicht, aufgrund der Höhe am echten Nachthimmel, ist die Form der Plejaden. Und ich habe mich da auch mit den Astronomen von dem Landesamt für Archäologie getroffen. Das macht eigentlich Wissenschaft aus, dass wir verschiedene Fakten diskutieren, die wir anders interpretieren. Also der Fakt ist, die Sechser-Sternenkonstellation mit dem Punkt in der Mitte, das ist der Fakt. Die sachsen-anhaltinischen Archäologen nehmen Bezug auf etwa knapp 1000 Jahre jüngere babylonische astronomische Ansätze, dass da eben auch die Plejaden dargestellt sind. Aber auch das sieht man auf einigen, nicht auf allen Rollsiegeln sehr schön. Die Plejaden sehen in Wirklichkeit aus wie der kleine Bär, nur schräg gestellt. Also das Plejaden-Sternbild der Siebengestirn ist keine Ansammlung von 7 Sternen auf einem Punkt. Das kann man sich im Sommer immer sehr schön ansehen. Die sind langgezogen. Sowas sieht man sehr häufig, ich sage nicht immer, sehr häufig auf den Siegeldarstellungen, auf die sich die sachsen-anhaltinischen Archäologen beziehen. Ich sehe diese Sternenkonstellation eben am Himmel anders. Wir haben Kontakt mit dem Physiker aus Frankfurt am Main, der also als Hobbyastronom die Plejaden auch nicht sieht, sondern der hat nachts mal bei einer sehr günstigen Mondabdeckung bei Neumond diese um den heutigen Polarstern genau dieselbe Konstellation gesehen. Also das ist schon frappierend. Das kann ein Zufall sein, das muss nicht sein. Das gibt ja ganz viele Sternenkonstellationen, wo man auch mal durch Zufall auf so eine Sache kommen kann. Aber auch die Recherchen haben gezeigt, dass in der Bronzezeit in Südschweden, da gibt es so eine Felsbildstation, die nennt sich Bosolen. Das sind auch ganz viele Schiffsdarstellungen. Da ist genau diese 7er-Konstellation wie auf der Himmelsscheibe von Nebra dargestellt. Und da ist sie die Irminsul, die Weltensäule, um die sich die Welt herumdreht. Und genau das sehen wir auch eben auf der Himmelsscheibe von Nebra. Einerseits, wo man eben einerseits nordische Bildelemente sieht. Und im unteren Teil der Himmelsscheibe hat man ja die berühmte Papyrusbarke oder das Solarboot. Da sind auch die sachsen-anhaltinischen Archäologen der Meinung, dass das aus der ägyptischen Mythologie entlehnt ist. Da sind wir also durchaus auch beieinander. Da gibt es auch übereinstimmende Interpretationen. Aber im Unterschied zu den Sachsen-Anhaltinern sehen wir in dieser Vollscheibe und der Halbmondscheibe eben Sonne und Mond. Und die Sonne ist ja auf der Westseite der Scheibe dargestellt. Also ist es eher ein Solarboot, wo, wenn die Sonne im Westen untergeht, dass also die Sonne auf dieser Papyrusbarke durch das Ma'at im Süden zurückgesegelt wird. Und genau diese Konstellation finden wir auch auf der Himmelsscheibe, nämlich seit der 4. Dynastie im alten Ägypten ist der große Waken, auf Ägyptisch hieß er Mesechtoi, der Steuermann auf der Himmelsbarke. Und wenn man genau hinschaut, erkennt man eben genau das Mesechtoi-Sternbild, genannt heute großer Waken, ist mit der Himmelsscheibe, in dem Fall mit dem Solarboot, verbunden, im Heck stehend, als würde also Mesechtoi die Sonnenbarke durch die Sternbilder des Set im Süden steuern. Und deswegen ist auch die Interpretation aus meiner Sicht der Sachsen-Anhaltiner falsch, dass man aus Platzmangel das Solarboot ganz unten hingesetzt hat, weil man keinen Platz gefunden hat, um das Boot unterzubringen. Nee, umgekehrt wird ein Schuh draus. Man hat es mit Absicht unten dargestellt, weil diese Solarbarke also in den Sternbildern des Südens, in den Sternbildern des Sets, in der Unterwelt diese Sonne zum Ausgangspunkt zurücktransportiert. Wir haben die Sonne, wir haben das Papyrusboot, wir haben den Steuermann der Himmelsbarke Mesechtoi. Und genau diese Dinge kennen wir eben aus der Mythologie des alten Ägyptens. Und das unterstreicht eben auch die Bedeutung der Himmelsscheibe wirklich als Kulturobjekt sondersgleichen. Und was mich so heute wirklich stolz macht wie Bolle, ist, dass wir eben nicht nur ein Teil dieser Route abgesegelt sind, sondern mein wissenschaftliches Ziel war unbedingt nach Lemnos zu segeln. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Lemnos ist nach den alten Griechen die Insel, wo einst die Bronzeschmiedekunst durch den Gott Hephaistos entwickelt worden war. Und dank des guten Kontakts mit den türkischen, auch bulgarischen Archäologen, haben wir Zuarbeit bekommen, dass man dort ganz kleine Goldkettenglieder gefunden hat, die von den Minoren stammen. Also das heißt also Goldseparator auf Englisch. Und diese kleinen Goldkettenglieder wurden schon in der Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus, also von der frühminoischen Zeit, durch die komplette Ägäis nach Troja, nach Lemnos verbreitet, von dort nach Thrakien. Und das ist eben das Tolle, dass mir die Bulgaren neue Entdeckungen zugeschanzt haben, dass man diese Goldkettenglieder auch auf dem Gebiet der Auniatitzer Kultur jetzt nachweisen konnte. Und damit haben wir den zweiten und in dem Fall goldenen physiologischen Beleg, dass diese Handelsrouten eben tatsächlich beschritten wurden und das in der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausends vor Christus. Damit hätten wir eben eine gewisse Verifizierung, dass das keine Fantasy-Interpretation ist, sondern dass wir das auf goldenen Belegen aufbauen können, diese Theorie. Und das Ganze wurde erst vor wenigen Jahren in Bulgarien und eben auch in der Slowakei im Siedlungsgebiet der Auniatitzer Kultur entdeckt. Das ist eben, was soll ich sagen, das macht eben die Wissenschaft zum Abenteuer. Du wirst irre, wenn du in diesen Dingen mit drin bist. Da kannst du ja nicht aufhören zu forschen.
Ja, so nach dem Motto Connecting the Dots. Ja, du hast eine Frage und suchst dir dann interdisziplinär.
Es gibt immer mehr, das Wandpuzzle wird mit jeder Sache immer konkreter. Und was ich am Anfang als Spinnerei abgetan habe, weil Helge hat mich auch ganz oft eingeladen nach Frankfurt, wir haben da viele Nächte lang drüber diskutiert, ist das nun so oder ist es nicht so? Und eine Theorie, von der ich vor 3, 4, 5 Jahren überhaupt keine Ahnung gehabt hätte, wie Auniatitzer Kultur, ich kannte sie gar nicht vor 5 Jahren, wird heute zu einem spannenden Beleg. Wir sind also mit Professor Mike Haustein verbunden, der also schon 2012, als ich meine Doktorarbeit gemacht hatte, hat der mit Professor Pernitzka seine Habil-Schrift fertiggelegt und konnte schon vor 8 Jahren nachweisen mit Zinn-Isotopien, dass der Zinn für die Himmelsscheibe von Nebra nicht aus Cornwall stammt, also aus England, sondern aus unserem heimischen Erzgebirge. Und das Schizophrene, ich muss das einfach mal so erzählen, weil es einfach mich total verrückt macht, wenn ich das nicht erzählen kann. Die Archäologen behaupten, dass der Zinn aus England stammt, von der sogenannten Wessex-Kultur. Die hat es aber noch gar nicht gegeben, als die Auniatitzer-Kultur hier in Deutschland entstanden ist. Also wie können die Auniatitzer das Zinn von England holen, wenn die Leute erst 300 Jahre später auftreten? Das ist ja verrückt. Und da, wo sie Seefahrt unbedingt nachweisen müssen, wie zum Beispiel bei den amerikanischen Kulturpflanzenfunden, die ich in meiner Doktorarbeit nachgewiesen habe. Wir reden heute über Vanille, wir reden über Tabak, Kokain, Mais, wir reden über Agave, wir reden über Sonnenblume. Es gibt so viele Pflanzen, die in der Antike aus Amerika im Mittelmeerraum auf. Da gibt es keine andere Frage als Seefahrt. Dann negiert man apodiktisch die Seefahrt weg. Und beim Zinn, wo es überhaupt keinen Sinn macht, mit einer Flotte nach England zu fahren, durch die stürmische Biscaya hunderttausende Tonnen von Zinn zu holen, da wollen sie unbedingt die Seefahrt propagieren. Obwohl es so viel einfacher wäre, das Zinn an die Donau runterzukarren, auf den Floß zu packen und dann bis zum Schwarzen Meer zu driften. Da bräuchte ich nicht mal ein Segel. Und dann sind die Leute aus den thrakischen Kulturen einfach mit Segelbooten, so wie wir es gemacht haben, durch den Bosporus, durch das Marmara-Meer und eben über die Dardanellen in die Ägäis gesegelt. Ganz einfach. Wir haben dazu keine 10 Tage gebraucht. Die Fahrt von Limnos dann nach Santorin, da haben wir haben die Route extra geändert, weil wir dachten, wir bräuchten für diese 500 Kilometer 12 Tage. Wir haben das in 3 Tagen geschafft. Einmal haben wir uns ein bisschen verfahren, deswegen müssen wir heute sagen, in 3,5 Tagen. Wir hätten das aber, wenn wir den Fahrfehler nicht gemacht hätten, südlich von Limnos, weil wir da einen Windwechsel hatten. Wir wussten einfach nicht, wie das Wetter wird, wir sind auf Nummer sicher gegangen. Wenn wir diesen kleinen Umweg nicht nach Westen gemacht hätten, wären wir von Limnos nach Santorin in 3 Tagen gefahren. 500 Kilometer. Ich hätte das nie für möglich gehalten.
Ja, also es sprudelt aus heraus. Ich bin auch wirklich sehr fasziniert.
Man muss es auch mal lesen. Das kann man gar nicht erzählen in Worten.
Richtig, wie umfangreich wirklich diese Arbeit von dir ist. Nicht nur, dass du eine Theorie hast, von der du den Anspruch hast, die in der Praxis zu testen. Und dafür baust du Schilfboote wochenlang mit Dutzenden Menschen, bildest die vorher noch aus, um sozusagen diese Schilftouren abzuhalten. Ja, das ist ja ein immenser Aufwand. Du hast dafür, also du hast eine Menge Unterstützer, aber auch die musst du dir sozusagen hart erkämpfen. Du hast ja jetzt nicht gerade Rückenwind von der Wissenschaft, kann man so sagen. Also wirklich mal an der Stelle, ich habe extremen Respekt vor dem, was du hier machst. Und wenn ich das jetzt hier, es ist ja eine Doktorarbeit. Ja, das wäre wahrscheinlich noch herabgewürdigt, wenn ich das als Doktorarbeit einfach nur bezeichnen würde. Das ist wirklich ein tiefes, fundiertes, wissenschaftliches Werk, was in der Theorie, in der Praxis Bestand hat. Es bringt ganz viele neue Erkenntnisse hervor und du hast das Ganze in Buchform gemacht. Wir haben Filme gemacht über Zwischenkapitel dieses ganzen Werkes. Aber auch das reicht dir nicht. Du musst jetzt noch eine Ausstellung dazu machen. Erzähl mal.
Naja, ich sag mal, Wissenschaft im Elfenbeinturm ist nicht das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, weil das deutsche Wort Wissenschaft, ein besseres Wort für Science, wie es im Englischen heißt, kann es gar nicht geben, weil Wissen muss was schaffen. Es reicht mir nicht einfach nur zu sagen, da ist ein neuer Faktumpunkt, damit lassen wir es bewenden. Und ich meine, weil es eben so wichtig ist, aus unseren Vorgängerkulturen zu lernen, bin ich einfach als Wissenschaftler verpflichtet, dass meinen Mitmenschen in verständlicher Form zu erklären. Und es gibt nichts Besseres als diesen Wissenschaftscomic, also ohne da in Eigenlobhudelei zu verfallen. Also Wissenschaftscomic ist eine Variante, eben keine Textseiten ellenlang zu machen, sondern mit ganz vielen Seitengliedern, Bildern das zu bringen. Aber noch besser, weil einfach auf riesigen Boards eignen sich Wissenschaftsschauen, wie wir es ja auch im Galileo-Park schon in Lennestadt gemacht haben. Also um einfach den Menschen für Kopf, Hand und Herz wieder für Themen der Kulturwissenschaften, der Technikwissenschaften, der Naturwissenschaften, natürlich auch der Geschichtswissenschaften zu begeistern. Und beides zusammen fusioniert quasi in Braunspetra, wo wir also unseren Übungssee haben, unsere alte Dilmun 4, wo wir also wichtige Entdeckungen aus der Abora 3-Expedition im Schilfboot nachgebaut haben. Und die Dilmun 4 war ja dann die Grundlage für die Abora 4, um also dann einfach mit so einem Großexperiment nachzuweisen, und sie bewegt sich doch, in dem Fall die Erde um die Sonne.
Ihr hattet auch immer wieder Rückschläge, egal ob es zum Beispiel bei der Pyramidenforschung dieser ganze Skandal war, der da aufgekommen ist international, was euch wirklich extrem viel Ärger eingebracht hat, vor allem dir, ja, das war das eine. Oder auch bei dem Schilfbootbau in Bulgarien, wo es wochenlang sinnflutartig geregnet hat und im Prinzip Arbeit von Wochen zunichte gemacht hat. Wie steckst du das weg? Also was ist dein Antrieb, dass du immer und immer und immer wieder hier auch bei Nuviso auftauchst und so phänomenale Erkenntnisse mitbringst, und du wirst auch nicht müde, das zu tun? Also ich kenne kaum jemanden, der das schafft. Wie machst du, was ist das Erfolgsrezept?
Keine Ahnung. Nein, es ist schon eine gewisse Besessenheit, gehört sicherlich dazu. Ich meine, nur die Verrückten sind die Gewinner am Ende, oder wie heißt es, Spinner sind die Gewinner am Ende. Aber es ist einfach es ist für mich die Neugierde. Ich kann nicht aufhören zu fragen.
Die Neugier.
Die Neugierde, und das ist ja letzten Endes, was Menschen der Vergangenheit mit heute und auch mit dem Morgen verbindet. Weil es geht nicht mit Schilfbooten übers Meer zu segeln, um das gestern zu erklären. Mir geht es darum, das eben in der Wissenschaftsschau zu nutzen. Und das habe ich auch im Buch am Ende so gemacht. Was ist der tiefere Sinn einer solchen Expedition? im empirischen Nachweis von Dingen, die vor 5000, vielleicht sogar vor 8000 Jahren stattgefunden haben. Was nützt es zu wissen, ob nur die Varna-Kultur nach Limnos gesegelt ist und hat da die Gold- und Bronzekultur geschaffen? Das ist doch eigentlich fünfte Rad am Wagen, sollte man meinen. Aber genau das ist es eben nicht, weil wir sehen eben einfach an unserer mangelnden Dialektik, an unserer mangelnden Betrachtungsweise, das gesamte Bild zu erkennen. Ja, wie, wohin uns eben letzten Endes die letzten 12 Jahre nach der Finanzkrise gebracht haben. Also ich meine, ich bin heute mit Leuten wie Dirk Müller befreundet. Ich kann sagen, dass ich da ein gutes Netzwerk zur Industrie aufgebaut habe. Also in dem Fall möchte ich auch unbedingt nochmal den deutschen Unternehmern danken, die also geholfen haben, Abora 4 auf die Reise zu geben. Die trotz Steuererklärung wie Bolle, die trotz Forderungen von vielen Sportvereinen immer noch eben auch einen Teil ihres Geldes in meine Abora-Expedition abzwacken. Ich habe auch meine Sponsoren auf einer Seite ganz groß gewürdigt, sei es die Traktotechnik oder die TMP in Thüringen oder die Ars GmbH in Sachsen-Anhalt oder Marinepool, die uns schon in der 4. Expedition unterstützt haben. Und es sind ganz, ganz viel mehr Unternehmen. Ohne solche unternehmerischen Geister gäbe es mich nicht mehr. Und insofern, wenn du mich über den grünen Klee hier lobst, wie verrückt ich bin, es geht nur mit ebenso verrückten Partnern, die eben ihr Geld nicht in Pferde, ich will jetzt nicht sagen Frauen oder eben in schöne Paläste investieren, sondern die wollen, dass ein Stück weit deutsche Industriekultur auch mit solchen Projekten am Leben gehalten wird. Weil wir segeln nicht für die Vergangenheit. Wir segeln darum, dass man erkennt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wie ich schon beim Cheops-Projekt gesagt habe, was sind die soziokulturellen, die sozioökonomischen Faktoren, die so ein Ding wie eine Pyramide möglich machen. Wir sind heute vom Empire State Building verliebt oder vom Burj Al Arab, der einen Kilometer hoch ist. Aber das sollte uns nicht blind vor den Leistungen der Alten machen. Und wenn wir die Alten richtig im Blick nehmen, uns selber besser erkennen, dann haben wir nur eine Chance, das Kapitel für die Zukunft aufzumachen. Machen wir eines von beiden oder beides gar nicht, na, dann sind uns die Ägypter ganz nah. Wir wissen nur nicht. Das geht so schnell. Cheops, also die 4. Dynastie ist ein Spiegelbild unserer eigenen Geschichte. Weil man kann es nicht besser ableiten, wie also innerhalb von nur 5 Menschengenerationen, wenn man Herodot glauben darf, ob er nun immer richtig ist, weiß ich nicht. Aber wie man aus einfachen Vorstufen sowas baut, entwickelt, die Steinsätze, die Transporttechnologien, die Schnitttechnologien der Steine etc. etc., dann bleibt das für 3 Generationen am Leben, nachdem es Snofru entwickelt hat. Und dann stürzt es eben in die Mickey-Maus-Technologie, bis wir dann den Kölner Dom gebaut haben, 4000 Jahre später. Ich kann nur sagen, da muss man doch mal drüber nachdenken.
Genau, ich frage noch mal, eine Ausstellung hast du auch noch geplant in Braunsbetra. Ab wann ist denn die für den Zuschauer, Zugänger, Museumsbesucher?
Was Museumsbesucher, ja. Also am 15. Mai dürfen endlich wieder die Museen öffnen, mit Hygienebeschränkungen, keine Frage. Und am 15. Mai findet die offizielle Eröffnung der Erweiterungsausstellung in der Fenner Hall Zentralwerkstatt in Braunsbetra statt. Das ist unweit von Merseburg gelegen, also an der 38, ja, Abfahrt Merseburg, da geht es nach Braunsbetra, ist gut ausgeschildert. Und da wird eben dieser neue Erkenntnisprozess Cheops, Abora 4, Bronze, integriert und wird eben dann den Altausstellungen Abora 1, 2, 3 angeflanscht und wir können heute mit Stolz sagen, auf fast 400 Quadratmetern kann man sich also da diesen Wissenschaftscocktail holen, um diesen Drive aufzusaugen in Bildern. Wir haben auch ein kleines Kino integriert, wo wir auch den Film von Eingeschenkt TV zeigen, den also Thomas Schenk produziert hat. Und wir basteln gerade an einer neuen Fassung, wo ich denke, dass wir da auch uns wiedersehen werden mit dem neuen Film in wenigen Wochen. Der Rohschnitt geht jetzt in die Vollen.
Ja, wirst du dabei sein am 15.?
Ich werde einen Tag vorher hinfahren und die Abnahme machen. Aber ich bin überzeugt, dass unsere Kollegen in Braunsbetra, also das Team von der Fenner Hall Zentralwerkstatt, da also die Sachen gut im Griff haben. Wir haben die Leute gut geschult. Wir haben also so ziemlich alles niegelnagelneu gemacht. Und ich denke, die Zuschauer werden es positiv honorieren.
Und ich nehme an, da kann man vor Ort dann auch ein Exemplar,
ja,
dieses Taschenbuchs
erwerben. Das passt gerade so in die rechte Po-Tasche.
Genau. Ich habe eine Frage. Ich verstehe etwas Grundlegendes nicht. Warum sitzt du jetzt hier und nicht bei Markus Lanz?
Da musste die Leute vom ZDF fragen. Ich hatte ja mit dem ZDF viele Jahre gutes Verhältnis und eigentlich haben wir uns auch nie im Bösen getrennt. Also ich kann es nicht sagen, warum ich eben da keine Rolle spiele, aber es sind eben die Irre und Wirrung des Cheops-Projektes, gell? Weil Zaha ja was einmal behauptet hat, dass wir also ohne, dass wir dort eingebrochen wären, hätten Artefakte gestohlen, was ja weltweit zu dieser Verwirrung geführt hat. Und ich meine, seitdem ist es eben sehr ruhig geworden mit offiziellen TV-Sendern, was mich eben sehr betrüblich stimmt, weil eigentlich das Fernsehen genau das richtige Medium wäre, um diese andere Geschichte als Erklärungsmodell entgegenzustellen. Ich habe ja auch zu keinem Wort behauptet, ich hätte mit allem recht, was ich sage. Es ist eben eine andere Interpretation der Fakten. Die Fakten können immer nur dieselben sein, sondern unsere Interpretation ist der Unterschied. Und da kann ich nur wie so Danke sagen, dass ich eben über all die Jahre diese Plattform auch bekomme und weiter bekommen werde, dass wir eben wenigstens in den Möglichkeiten, die wir jetzt im Moment haben, wir müssen eben sehen, dass wir dieses, braucht genug Input, bis dann irgendwann genügend Qualitäten zusammen sind, dass der Qualitätssprung gelingt. Dann sitze ich vielleicht auch bei Markus Lanz und darf das dann verteidigen.
Ja, du hast es gerade angesprochen, im Galileo Mystery Park veranstaltest du jetzt schon oder hast in den letzten 6 Jahren, glaube ich, 5 Kongresse
irgendwie
veranstaltet.
Irgendwie so, ich weiß gar
so
nicht
in mehr. In der Dreh. Letztes Jahr unter dem Motto Pioniere der Meere. Wir haben das bisher immer auf zumindest DVD dokumentiert. Die meisten Sachen stehen auch auf YouTube. Und auch in diesem Jahr soll es, so Gott der, so der Corona-Gott denn will,
Carola macht's möglich,
auch wieder ein Kongress stattfinden. In welche Richtung stößt du denn da diesmal vor?
Am Samstag, den 26. September, soll der nächste Wissenschaftskongress stattfinden. Dieses Mal unter dem Motto Dogmen in der Wissenschaft, wo also Leute, Wissenschaftler, aber auch Praxisunternehmer aus der Wirtschaft über Phänomene aus der Wissenschaft sprechen. Ich selber habe ja promoviert über Seefahrtsgeschichte und Kulturpflanzenverbreitung, habe mich als Segler sowieso in die Nautik und Navigation einarbeiten müssen, auch schon in meiner Doktorarbeit, und rede über mögliche Effekte des sogenannten menschengemachten Klimawandels und wie man diese Dinge eben auch interpretiert. Nach mir spricht ein großer Heidelberger Physiker, Professor Lüdecke, über die Ableitung aus meinem Vortrag, nämlich über den Energieausstieg, also die sogenannte Energiewende, insbesondere eben über den Ausstieg aus der Kernkraftforschung, also der Kernkraft als eigentlichen Grundversorger in Deutschland, über das Pro und Contra. Es gibt Argumente, die sicherlich auch gegen Kernkraft sprechen, gerade was eben die Gefahren sind. Aber auch dazu wird er Stellung nehmen. Und danach spricht ein Herr, der heißt Frank Marco Günzel, gebürtiger Flensburger, oder kommt zumindest aus Norddeutschland, lebt heute in Rostock. Er wollte als Start-up-Unternehmer ein privates Raumfahrtunternehmen in Deutschland und in der Schweiz gründen. Und er hat also da sehr eigentümliche Erfahrungen gemacht, was also das Marketing angeht. Es ging relativ schnell, aber ich will das nicht vorwegnehmen. Er konnte relativ schnell das Geld einsammeln, um als Start-up diese Raumfahrt zu gründen. Nur Gesetze und ja, wahrscheinlich auch ein gewisses Konkurrenzdenken der ESA hat bestimmte Dinge eben dann nicht möglich gemacht. Und als letzter spricht, der ist ganz neu im Verein, eigentlich wollte ich Dr. Wordag haben, den haben wir aber dann leider nicht gekriegt. Dann spricht ein Freiherr Konstantin von Hotenberg über, ich habe den Vortrag selber benannt, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Da geht es letzten Endes, wie er als Forscher und aber auch Unternehmer in der Katheterforschung Dinge neu entwickelt hat, die viel besser gewesen wären als die Herzkathetertechnologie, die wir heute haben. Dann hat man versucht, eben auch mit bestimmten Schallkanonen Nierensteine zu zertrümmern. Das würde er dann selber erzählen. Also von der Medizintechnik geht er dann über bestimmte Bautechnologien, also als Unternehmer, und hat also die Erfahrung gemacht, dass also der Wirtschaftsstandort Deutschland in vielen Fällen eben wenig bis gar keine Innovation zulässt. Da hast du also Gesetzesvorlagen, Dinge, die also, ich würde mal einfach sagen, ein Tesla wäre in Deutschland wahrscheinlich nicht möglich gewesen und Elon Musk wäre wahrscheinlich schon lange ausgewandert, hätte er eben hier in Deutschland versucht, seine Tesla Engineering durchzuführen.
Ja, aber genau das macht er ja jetzt.
Er macht es aber eben nicht in Deutschland. Das ist ja genau das Problem. Ich meine, er baut jetzt so eine Fabrik. Aber wir reden über den Schritt. Und das ist genau wichtig zu verstehen. Es geht am Ende gar nicht um die eigentliche Umsetzung von Tesla Motors. Das ist nur ein kleiner Schritt. Aber da, wo wir uns in Deutschland zurzeit sehr schwer tun, ist die Dinge von der Universität, von den Denkschulen über die staatlichen Reglementationen in die industrielle Umsetzung zu kriegen. Da klemmt es. Und das haben wir also an vier Beispielen sehr schön zur Hand. Und wir werden, also ich werde über frühe Seefahrt, Windtechnologien in der Steinzeit bis hin eben zu der Möglichkeit erneuerbarer Energien, wo sind die Grenzen, wo sind die Chancen, sprechen. Der nächste Referent halt nochmal über Kernenergie und dann geht es eben richtig in die Industriekultur und auch Weltraumfahrt, wo ich sagen muss, naja, das ist schon ein, muss schon einen Grund haben, dass die private Raumfahrt ausschließlich in Nordamerika beheimatet ist. Hochtechnologieland Deutschland.
Ja, also ich bin sehr gespannt, werde mit der Kamera wieder vor Ort sein und das Ganze dokumentieren. Ich bin da wirklich immer ganz begeistert, was du als Themenkongresse so zusammenstellst. Ja. Wo kann man denn das Buch erwerben?
Also ich hoffe, ihr nehmt es in euren Shop mit auf und leitet mir die Bestellung weiter. Also ich habe das Buch bewusst nicht in den Buchhandel gestellt, auch um ein bisschen freier in der Bewerbung und den Buchpreisbindungen zu sein. Das heißt, ich vertreibe es vor allem über meine Webseite, also über mich. Also entweder über Facebook bestellen oder über meine abora.eu Webseite. Ist ja mittlerweile relativ, könnt ihr ja nochmal einblenden. Wir haben das Buch mit dem Weltbuchverlag in Dresden gemacht, also auch ein sehr gutes Haus, was also zum Beispiel die Biografie von Roland Emmerich gemacht hat. Auch Werner von Sinn veröffentlicht im Weltbuchverlag sein neues Werk. Was für mich auch mit ein Grund war, damit einzusteigen, einfach um sich so eine Liga der außergewöhnlichen Gentlemen zu begeben. Und wir werden das Buch natürlich über unser Partnermuseum im Galileo Park, in Braunsbetra, in Thüringen und eben, wie ich schon sagte, vielleicht auch im Noviso Shop mit anzubieten, weil es eben uns hilft, letztendlich unsere Thesen an den Mann zu bringen. Das Buch kostet offiziell 69,90 € im Weltbuchverlag. Ich muss einfach sehen, weil ich viele Vorträge halte und ich weiß, ich bin nicht jetzt, dass ich Ost-West oder Süd-Nord verwechsle, aber es gibt bestimmte Bundesländer, da ist nicht ganz so viel Geld unterwegs. Deswegen, wenn ich meine Vorträge halte, mache ich es im Direktvertrieb 20 € billiger, also für 39,90 €, auch wenn man die Webseite bestellt. Und insofern wollen wir versuchen, nicht reich, berühmt und schön mit dem Buch zu werden, sondern ein Stück weit zur Aufklärung, zur Renaissance 2.0 mit beizutragen. Und ich meine, wir haben das ja schon viel diskutiert. Und darum geht es eigentlich in dem Buch auch, und vor allem am Ende, über Change Management. Warum ist es so wichtig, sich neu zu erfinden? Warum ist es so wichtig, sich ab einem gewissen Punkt selbst in Frage zu stellen? Auch gesellschaftlich. Wo kommst du her? Wo wollen wir hin? Haben wir die Frage jemals diskutiert? Wo will Deutschland in 20, 30, 50 Jahren sein? Diese Fragen müssen heute gestellt werden, damit wir sie in 10, 15 Jahren beantworten. Und dafür ist eben die Altertumswissenschaft eine wunderbare Blaupause, weil man da sehen kann, was passiert, wenn man es nicht macht. Oder was passiert, wenn man es gut macht. Weil es gibt auch positive Beispiele in der Geschichte. Das ist ja immer, dass wir so schwarz-weiß denken. Es gibt nur das Gute und das Schlechte. Nee, es gibt alles. Wir haben die freie Entscheidung. Und wir haben 2000 Jahre nach dem Untergang der Antike es in unserer eigenen Hand ins Licht zu führen und nicht in die Dunkelheit.
Ja, also das Buch, ich würde vorschlagen, am besten direkt bei Dominik bestellen. Ich will da auch gar nichts dafür haben und ich finde auch den Preis äußerst gerechtfertigt. Ja. Das ist ja bestimmt auch nicht billig.
Wird alles per Hand gebunden.
Auch das noch.
Ja, wir haben es also im Kinderbuchverlag, also das ist, heißt heute Sachsendruck Plauen, die machen dieses Buch sehr hochwertig. Alles wird per Hand gebunden, also alles wird mit der Hand gestreichelt und ist, denke ich, als Handarbeit wirklich auch seinen Preis wert.
Ja, überlebt mit Sicherheit auch das eine oder andere Buch, was noch im Buchregal steht. Es fällt auf, es ist wirklich ein Hingucker. Es ist auch für, glaube ich, viele oder für alle Altersgruppen auch geeignet. Ja. Also wunderbares Produkt. Wir blenden nochmal ein, wo man das am besten direkt bestellt. Und ansonsten, Dominik, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Wir sehen uns dann allerspätestens am 26. September im Galileo Park, aber wahrscheinlich schon vorher.
Ich denke auch, wenn die Museen aufhaben, vielleicht können wir mal eine Sonderschau aus unserem neuen Museum machen.
Alles klar. Also vielen Dank fürs Kommen und liebe Zuschauer, natürlich auch vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis, das Buch haben wir schon genug beworben. Hier nochmal sozusagen das Cheops-Projekt, unsere Dokumentation.
Die Grundlage.
die wir gemacht haben, die ja auch Teil oder Kapitel dieses Gesamtwerkes ist, kann man ansehen bei uns als Noviso Plus Abonnent oder auch auf Pantarei TV. Den Link blenden wir in der Videobeschreibung ein. Und ansonsten abora.eu ist die Adresse, wenn man sich weitergehend zum Thema informieren möchte. Und habe ich irgendwas vergessen?
Wunderbar. Und wir haben ein ganz neues Programm auch bei euch im TV.
Genau, 13 Stürme kann man auch auf Pantarei ansehen. Da den Link packen wir auch noch mit dazu. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Tschüss.